Hallo zusammen, es folgt eine NZZ-Geopolitik-Folge, die wir am letzten Samstag an der ETH in Zürich aufgenommen haben. Viel Spaß!
NZZ-Geopolitik.
Manchmal kann auch auf der ISS, der Internationalen Raumstation, plötzlich eine angespannte Stimmung herrschen. Zum Beispiel am 15. November 2021, ganz früh am Morgen.
Station Houston on Space to Ground 2 for an early wake-up. Hey Mark, good morning. Sorry for the early call.
Die Zentrale in Houston weckt die 7 anwesenden Raumfahrerinnen und Raumfahrer und gibt die Anweisung, die ISS zu räumen und sich in Sicherheit zu bringen.
We were recently informed of a satellite breakup and need to have you guys start reviewing.
Der Grund, es könnte in Kürze zu einer Kollision kommen mit Weltraumschrott.
The time of concern is 0600.
Copy, 9.21. We're looking at executing that three-step eight and including closing the...
Die Raumfahrer machen, was man ihnen sagt, verlassen die ISS und bringen sich in 2 Raumschiffe in Sicherheit, die gerade angedockt haben, um sofort zur Erde zurückzufliegen, falls die ISS dann tatsächlich vom Weltraumschrott getroffen wird. Was war passiert? Russland hatte zuvor eine neue spezielle Rakete getestet, eine Antisatellitenrakete, und dabei einen seiner eigenen Satelliten abgeschossen. Der Satellit zerbrach in mehr als 1500 Teile. Und jedes einzelne dieser Teile, auch wenn es nur ein paar weniger Zentimeter groß ist, wäre bei einer Kollision gefährlich für die ISS. Nun, um es abzukürzen, die ISS wurde natürlich nicht getroffen, das wissen wir alle. Und die Raumfahrer durften zur ISS dann wieder zurückkehren. Leonid, ist nochmal gut gegangen, oder?
Ja, da haben wir wirklich Glück gehabt. Aber Tatsache ist, dass der Weltraumschrott zunehmend zum Problem wird. Und es gibt glücklicherweise auch Leute, die an Lösungen denken.
Das ist NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Die zunehmende Kommerzialisierung des Weltraums führt zu einem dichten Stress im All. Welche Folgen das hat, geopolitisch, aber auch für die Wissenschaft, das besprechen wir heute in einer Live-Aufzeichnung von NZZ Geopolitik hier an der ETH Zürich am Wow hoch 2 Spacetag. Mein Name ist David Vogel und ich begrüße meinen Kollegen und NZZ-Wissenschaftsredaktor Leonid Leiva-Ariosa und Dr. Felix Seidel von der ETH Zürich. Er leitet das neu gegründete ETH Swiss Geolab und war zuvor 14 Jahre lang bei der NASA beschäftigt und er wäre fast Astronaut geworden. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Felix, wie ist es für dich jetzt, statt dass du als Astronaut auf die Erde runterblickst, blickst du jetzt quasi mit Satelliten für dein neues Institut, für das Swiss Geolab, quasi auf die Erde hinunter. Ist das für dich quasi die bestmögliche Lösung jetzt, nachdem es nicht ganz geklappt hat als Astronaut?
Das ist so etwas Spezielles, oder? Wenn man eine Möglichkeit hat, etwas zu versuchen, wo man schon zu Beginn weiß, dass man es mit größter Wahrscheinlichkeit das eigentlich ganz sicher nicht schaffen wird. Aber trotzdem muss man überzeugt sein von sich selber, weil sonst müsste man sich gar nicht erst bewerben.
Was machst du denn genau mit dem Swiss Geolab? Was ist die Aufgabe dieses sehr neu? Es ist ja erst gerade am 1. Mai gestartet dieses Jahres.
Das Ziel ist eigentlich für die Schweiz, für Leute, die in der Schweiz große, wichtige Entscheidungen treffen, denen mehr Informationen zur Verfügung zu stellen. Und wir möchten das machen, indem wir Daten aus dem Weltraum, aber auch von Flugzeugen oder Drohnen, auch vom Boden zusammen kombinieren und so aufarbeiten, dass man sie anhand von diesen Informationen Entscheidungen treffen kann.
Aber was sind das für Informationen? Also was interessiert dich?
Das kommt von den Leuten her, die Entscheidungen treffen, mit denen sprechen wir. Die sagen zum Beispiel, okay, ich habe zu wenig Informationen, wo sich in den Bergen, die Berge am Bewegen sind. Das heißt, ich weiß von gewissen Stellen, wo es wie viel ist, aber außerhalb von diesen Gebieten, ich habe keine flächendeckende Übersicht. Wenn ich das wüsste, könnte ich besser vorbereiten, könnte man die Infrastruktur schützen zum Beispiel, man könnte auch besser entscheiden, wo man wie bauen kann noch in Zukunft. wo man Hochspannungsleitungen durchführen möchte und so weiter.
Und wie wichtig sind, weil wir ja heute darüber sprechen, sind Satelliten für dich?
Ich glaube, Satelliten geben uns eine neue Dimension, eine neue Sicht auf die Dinge, die eine ganz andere Perspektive einnehmen, die wir, wenn wir es kombinieren von unserer eigenen Perspektive, die wir haben am Boden, sehr, sehr viel Mehrwert generieren kann. Das eine ist, dass sie flächendeckend etwas sehen können oder messen können über große Flächen. Also die Satelliten machen das über die ganze Welt. Für die Schweiz ist das natürlich interessant über die ganzen Alpen, dass wir fast gleichzeitig Informationen haben, was wir sonst vom Flugzeug nur sehr schwer machen können. Und andererseits sehen Satelliten Dinge, die wir als Mensch nicht sehen können. Also es gibt Instrumente auf den Satelliten, die das sichtbare Licht sehen, aber dann noch viel, viel mehr Licht, das wir als Menschen nicht sehen können. Es gibt aber auch Radarsatelliten, so ähnlich wie die Geschwindigkeitsmessung, wenn man zu schnell fährt. Oder es gibt mit Laser zum Beispiel, so wie ein Laserpointer. Und da kann man sehr viele Informationen herausholen, die wir sonst als Menschen nicht direkt machen könnten.
Und wie viele Satelliten liefern dir denn die Informationen, die du benötigst? Kann man das quantifizieren? Oder sind das Firmen, die ihre eigenen Satelliten in die Welt geschossen haben?
Das ist eine gute Frage, weil das ist sehr stark im Wandel. Früher war das so, dass das die Regierungsorganisationen waren, wie NASA oder in Europa die ESA, die European Space Agency. Die großen Länder haben das gemacht bis jetzt, haben eigene Satelliten, aber die kann man abzählen auf 2-3 Hände so ungefähr. Das sind nicht so viele und so pro Jahr vielleicht 1-2 Launches. Und das ist jetzt sich am Ändern. Vielleicht sprechen wir noch mehr darüber, aber das, mit New Space kommt eine ganze neue Generation auf uns zu, auf Möglichkeiten, die wir nicht hatten in der Vergangenheit.
Genau, du hast jetzt gerade das Stichwort geliefert. Es gibt so einen Ausdruck New Space Era und ich habe da ein paar Zahlen rausgesucht. Also vielleicht zur Erinnerung, die vielleicht das noch als Kind erlebt haben. Am 4. Oktober 1957 ist der allererste Satellit Sputnik ins All geschossen worden. Ich kann mich leider nicht so gut erinnern, aber unterdessen sind es 12.000 bis 15.000 Satelliten, die um die Erde umkreisen. Elon Musk hat sogar jetzt die Lizenz beantragt für 1 Million weitere Satelliten. Was ist da im Moment gerade los, Leonid?
Ich glaube, ein Grund oder der Hauptgrund, warum wir jetzt so viele Satelliten im Orbit haben, ist auch Elon Musk Raumfahrtfirma SpaceX. Die haben es nämlich geschafft, wiederverwendbare Raketen zu bauen, also Raketen, die man im Moment zum Teil zurückholen kann. Das hat die Kosten für das Transportieren von Satelliten in den Orbit stark gesenkt. Früher war das deshalb nur ein paar Raumfahrtnationen vorbehalten, aber eben dank SpaceX können jetzt sich viele Firmen eben das leisten, mit einer Rakete von SpaceX ihre Satelliten in den Orbit zu bringen. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum die Anzahl Satelliten, die wir jetzt im Orbit haben, so stark zugenommen hat über die letzten Jahre. Und eben, du hast die Zahl 15.000 Satelliten, die wir jetzt in erdnahen Orbit, das sagt man auf Englisch LEO Orbit, und eben 10.000 davon sind von Starlink, also von SpaceX.
Ja.
Und das sind eben die Satelliten, die jetzt Satelliten-Internet liefern, wo man auch in ganz abgelegenen Gebieten, wo man sonst keine Funkmasten oder so hat, trotzdem Internetzugang hat.
Ist das jetzt aber, weil wir gerade von einer Ära sprechen, ist es so eine Art Rausch?
Also ich glaube, das Spannende ist, ich würde sagen, wir sind gerade am Beginn dieser neuen Weltraum-Ära, weil SpaceX testet im Moment eine neue Rakete, die vollständig wiederverwendbar sein soll. Die nennt sich Starship. Die soll dann die Kosten noch weiter senken für den Transport von Satelliten ins Weltall. Und eben Elon Musk will das selber nutzen, um seine Millionen Satelliten, die er angemeldet hat bei der Internationalen Fernmeldeunion, selber in den Orbit zu bringen, aber auch um Satelliten von Kunden in den Weltraum zu bringen. Und diese Rakete soll nämlich auch vielleicht eines Tages Astronauten auf den Mond bringen. Es gibt natürlich auch Konkurrenten. Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, der hat auch eine eigene Raumfahrtfirma, die testet auch Raketen, ist noch ein bisschen hinterher.
Ja.
Sie hatten gerade diese Woche einen schlimmen Rückschlag, also eine Rakete, die an der Startrampe explodiert ist. Und da ist nicht nur die Rakete verloren gegangen, sondern auch die Startrampe. Und das ist die einzige, die diese Firma hat. Das heißt, es wird ein paar Monate dauern, bis sie wieder eine Rakete ins All schicken können.
Okay, Felix. Ich behaupte jetzt mal, hättest du jetzt das Swiss Geolab gegründet und es gäbe jetzt diesen Rausch nicht, dann hättest du ja wahrscheinlich mit deinen Connections zu NASA, aber auch weil du jetzt bei der ETH bist, dann wärst du ja so oder so an diese Daten rangekommen. Ist jetzt diese Kommerzialisierung, die wir erleben, dieser Rausch im Space mit so vielen Satelliten, ist das für dich als Leiter vom Swiss Geolab, ist das eine gute oder eine schlechte Entwicklung?
Es ist eine sehr, sehr große Chance für uns als Gesellschaft. Nicht nur für das Geolab, sondern wirklich für uns alle in der Schweiz, auf der ganzen Welt.
Und warum?
Weil vorher war das, ist es immer noch, oder, dass die Staatsakteure brauchen die neueste Technologie und bauen einen einzigen Satelliten, vielleicht mal zwei, die zusammenfliegen, investieren sehr viel Zeit und Ressourcen in eine neue Messung zu machen. Und die läuft dann für 3, vielleicht 5 Jahre, im Extremfall 20 Jahre und wird sehr viel genutzt. Aber das Versprechen jetzt von New Space ist, wo die privaten Firmen reinkommen, dass das wirklich exponentiell zunehmen wird. Dass wir viel, viel mehr Daten haben werden und dementsprechend auch viel mehr Informationen haben werden. Das heißt, die New Space-Satelliten sind nicht unbedingt besser oder genauer. Im Gegenteil, sie sind meistens einfacher, billiger und weniger genau, aber dafür machen sie das Wett, indem sie viel mehr davon haben, dass sie ganze Flotten von Satelliten fliegen. Weil das ist auch wichtig, dass wir, wie sagen, dem Revisit Time, also wie lange es geht, bis der Satellit wieder vorbeikommt. Und wenn wir alle 15 Minuten einen Waldbrand überwachen möchten, zum Beispiel, das müssen wir, oder? Der bewegt sich sehr schnell, müssen wissen, in welche Richtung es geht. Für das brauchen wir nicht einen Satelliten, sondern Minimum etwa 50 Satelliten, um das machen zu können.
Das Problem ist ja aber, dass diese vielen Satelliten, auf die du dann zurückgreifst, dass 2/3 davon einem einzigen Menschen gehören, nämlich Elon Musk. Und dann haben wir natürlich ein Problem, dass wir die Dominanz haben einer einzigen Firma. Und wir haben zum Beispiel jetzt auch gesehen im Ukraine-Krieg, dass die Dominanz von Starlink natürlich auch ausgenutzt wird. Manchmal von Russland, manchmal von der Ukraine, manchmal von Elon Musk selber. Also hast du keine Bauchschmerzen, dass private Firmen und vor allem jetzt im Moment nur eine einzige private Firma diesen Markt so stark dominieren?
Natürlich gibt es Risiken, aber ich glaube, es ist immer eine Abwägung von Opportunities, von Möglichkeiten und Risiken. Bis jetzt ist es so, dass die Technologie sehr schnell fortschreitet und eben New Space mit privater Finanzierung schneller fortschreitet als staatliche Akteure. Und bis jetzt, soweit ich das sehe, ist das zum Vorteil der Gesellschaft. Aber du hast recht, es gibt natürlich Risiken damit. Das könnte anders verwendet werden. Es sind andere Interessen vorhanden. Ich glaube, das ist eine Aufgabe der Gesellschaft, der Politik, das zu diskutieren und das, wie soll man sagen, Ampeln im Weltraum aufstellen können. Also quasi gewisse Richtlinien, glaube ich, bräuchte es, weil diejenigen, die wir jetzt haben, du weißt das vielleicht noch besser, Leonid, sind doch sehr, sehr alt schon und sind eigentlich nicht mehr angebracht für die heutige Zeit.
Also die einzigen Regeln, die wir haben im Space, die stammen aus Ende der 60er Jahre. 1967 wurde der Outer Space Treaty herausgearbeitet. Vielleicht kannst du dazu was sagen. Also wäre es jetzt an der Zeit, gerade durch die Kommerzialisierung an der Zeit, dass man etwas Neues entwickelt, um das Ganze irgendwie fair zu regeln zwischen Ansprüchen eines Instituts und privaten Ansprüchen und staatlichen Ansprüchen?
Ja, genau. Also der internationale Weltraumvertrag oder internationales Weltraumabkommen, auf Englisch heißt es Outer Space Treaty, der wurde 1967 ausgearbeitet. 118 Nationen haben es ratifiziert und dann gibt es noch 20 Staaten, die es unterzeichnet haben, aber nicht ratifiziert. Das heißt, man kann sagen, die internationale Gemeinschaft steht dahinter. Das Problem ist, dass dieses internationale Abkommen in den meisten Fällen noch nicht in nationale Gesetze übersetzt worden ist. Und das internationale Abkommen gilt im Prinzip nur für Staaten, aber nicht für Privatfirmen.
Ah.
Und dann gibt es auch zum Beispiel Regelungen aus diesem Abkommen, die auch mit dem Umgang mit den Satelliten zu tun haben, die die Entsorgung von Weltraumschrott ein bisschen verhindern oder schwieriger machen, weil nämlich nur die Staaten oder die Firmen, die einen Satelliten in den Weltraum gebracht haben, den auch wieder entfernen dürfen. Das heißt, da muss man sich noch koordinieren und es ist unklar, ob man das dann jeweils bilateral machen wird oder ob es eine neue internationale Regelung geben wird, dass wenn ein Satellit kaputt geht oder explodiert oder eine Kollision im Orbit stattfindet, dass eine Firma oder wer auch immer, der quasi den Abfall entsorgen kann, das automatisch machen kann oder mit möglichst wenig Bürokratie, sage ich mal.
Aber nur, dass ich das richtig verstanden habe, private Firmen, also jetzt wieder Starlink, denen werden keine Regeln auferlegt, wenn sie mit der eigenen Rakete in diesen Leo-Umlaufbahnen sich bewegen?
Also es gibt natürlich Regeln, die aber von anderen UNO-Behörden kommen. Wie gesagt, also selbst ein Mensch, der so reich ist wie Elon Musk, das darf nicht einfach Satelliten in den Weltraum bringen, ohne vorher eine Lizenz zu beantragen. Ja. Es gibt die Internationale Fernmeldeunion, die vergibt diese Lizenzen. Aber zum Beispiel Entscheidungen darüber, was passiert, wenn eine Kollision von zwei Satelliten stattfindet, sagen wir mal, ein russischer Satellit kollidiert mit einem amerikanischen.
Ja.
Wie ist da die Haftung geregelt? Das ist eben nicht sehr klar geregelt.
Wir sind ja eingestiegen mit einer Szene, die stammte aus dem Jahr 2021. Da musste eben die ISS ziemlich nervös, also man hat es dem Funkverkehr vielleicht nicht ganz angemerkt, diese Nervosität, die herrschte, weil das sehr gut geübt wird, wenn es soweit ist, aber es hat doch viel Anspannung ausgelöst. Und solche Ausweichmanöver sind keine Seltenheit im All. Warum kann ein Zentimeter kleines Stück Trümmerteil eine mehrere hundert Meter lange ISS-Station gefährden?
Ja, ich finde das auch sehr faszinierend. Wenn man sich überlegt, ein einziges Gramm an Gewicht oder an Masse im Weltraum, auf dem Leo-Orbit. Weißt du, wie schnell es sich bewegt?
28.000 Kilometer pro Stunde.
Eine Sekunde von hier bis zum Irtliberg. Unglaublich schnell. Und jetzt, das ist das Gewicht mit der Masse im Quadrat, mit der Geschwindigkeit im Quadrat. Und wenn man sich das vorstellt, ein einziges Gramm von dieser Masse hat so viel Energie wie eine Pistolenkugel mal 10.
Ja.
Oder wenn wir jetzt ein Kilogramm nehmen würden, ein Satellitenstück, ein Trümmerteil, ein Kilo schwer, hat so viel Energie wie ein großes Auto auf der Autobahn. Da kann man sich gut vorstellen, dass eine Struktur im Space, die gemacht ist, das ist kein Panzer, oder? Das ist eine fragile Struktur, dass die bedroht wird. Sie sind aber geschützt, sie haben so eine Kevlar-Schicht darum herum und das sollte eigentlich Teile, die ganz klein sind, aber eigentlich bis zum Zentimeter ein bisschen größer sollte es eigentlich aushalten können. Aber man möchte natürlich kein Risiko eingehen, weil wenn es zu einem Breach käme vom Vakuum, wäre das natürlich ein großes Problem.
Und kann man aber diese Kausalität herstellen? Also je mehr Satelliten im All sich bewegen, also je größer der Dichtestress, desto größer auch das Risiko, dass es dann zu Kollisionen kommt? Oder sind die Bahnen eigentlich geregelt, so wie Slots beim Fliegen?
Ja, also meine, wichtig zu verstehen, dass sind ungefähr 45.000 Objekte im Space werden regelmäßig permanent überwacht. Das sind Objekte, die größer als 10 Zentimeter sind. Nur 15.000 davon sind aktive Satelliten, der Rest ist Schrott. Aber das wird regelmäßig oder die ganze Zeit überwacht, um genauso Kollisionen vorhersehen zu können und dann Ausweichmanöver einleiten zu können. Und deshalb ist es bis jetzt, außer dem Fall, den du erwähnt hast, gewollt, eigentlich noch keine so großen Zusammenstößen gekommen. Es ist aber so, dass der natürlich, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir noch mehr, vielleicht Millionen Satelliten haben in Zukunft, könnte es zu diesem Dichtestress kommen, vor allem über den Polen, wenn wir die polar orbitierenden Satelliten haben. Die kreuzen sich über den Polen sind nicht alle auf der gleichen Höhe. Also es hat auch sehr viel Platz, muss man sich vorstellen. Je weiter weg von der Erde man kommt, desto mehr Platz hat man. Mhm. Und von dem her, es ist nicht unbedingt der Platz das Problem, aber es ist das Potenzial, das Risiko, die große Energie, die vorhanden ist in diesen Teilen, die sehr schnell unterwegs sind, was das Risiko ausmacht.
Wird genug gemacht, dass es nicht zu Kollisionen kommt, deiner Meinung nach?
Ja, also bisher ist nichts Schlimmes passiert.
Ja.
Außer man hat es beabsichtigt. Du hast den Fall von diesem russischen Test erwähnt, aber im Jahr 2007 hat China auch eine Rakete, also eine Waffe getestet, die sie vom Boden aus auf einen Satelliten, auf einen eigenen zum Glück, Wetter-Satelliten geschossen haben, und sie haben eben diesen Satelliten zerstört. Und das hat auch eine enorm große Anzahl an Trümmerteilen produziert. Man muss auch sagen, eben der Grund, warum diese Satelliten im erdnahen Orbit alle über die Pole gehen, ist, dass dadurch die Satelliten immer zur gleichen Zeit über den gleichen Punkt auf der Erde gehen können. Mhm. Und das ist etwas, was man möchte aus verschiedenen Gründen, Erdbeobachtung und so weiter. Und es gibt dann noch einen weiteren Grund, zum Beispiel die Pläne von Elon Musk, Weltraumrechenzentren zu bauen. Also er möchte die Rechenzentren für die KI, die zunehmend schwer hier auf der Erde zu bauen sind, aus verschiedenen Gründen, Strommangel, Platzmangel, Wasserknappheit, aber auch, weil der Widerstand der Bevölkerung wächst. Er möchte sie ins Weltall verlagern, und da ist die optimale Umlaufbahn eine solche sonnensynchrone Umlaufbahn, die über die Pole geht und die an der Tag-Nacht-Grenze ist, sodass die Satelliten praktisch rund um die Uhr Sonnenlicht haben, sodass sie wirklich mit Solarstrom versorgt werden können. Ja, also bisher hat man es ja relativ gut im Griff, aber der dichte Stress wird noch zunehmen.
Also das Risiko, glaube ich, ist, dass man, wenn sehr viele Satelliten auf dem genau gleichen Orbit fliegen, was der Fall ist jetzt für Kommunikation zum Beispiel, wenn man eine Flotte hat quasi, die eben diese High Revisit Time hinbringen soll, dass man dann, wenn es zu einer Kollision gibt, die tausende Teile in die gleiche Richtung fliegen, wie die anderen Satelliten sind, und dann zur nächsten und so zu, und quasi, dass ein kompletter Orbit nicht mehr brauchbar wäre.
Ja, dann sind die blockiert für Jahrzehnte oder Jahre, dann können die gar nicht mehr dort durch.
Das kommt sehr darauf an, wie hoch das die Satelliten sind. Von denen, die wir jetzt sprechen, im LEO, also Low Earth Orbit, hat den großen Vorteil, dass es noch nahe genug zur Erde ist. Deshalb müssen sie auch so schnell fliegen. Wegen der Anziehungskraft, die wirkt da immer noch stark genug. Das heißt, die kommen von alleine runter. Mhm. Das ist eine Frage der Zeit. Je näher sie unten sind, wenn sie auf 400 Kilometer sind zum Beispiel, geht es nicht so lange. Also das ist eine Frage von Monaten bis Jahren, bis wenigen Jahren. Wenn sie auf 500, 600 Kilometer oben ist, dauert es doch schon recht lange. Mhm. Wenn sie dann aber bei 1000 oder mehr Kilometer weg sind, dann kann es sein, dass sie gar nicht mehr zurückkommen. Mhm.
Ich würde gerne noch einen Schritt weitergehen, weil manchmal ist man sich ja gar nicht mehr im Alltag, also für mich als Laie sozusagen, bin ich mir gar nicht mehr so bewusst, was ich eigentlich alles im Alltag dank Satelliten überhaupt alles machen kann. Es gibt einen Vorfall, wo man gesehen hat, was passiert, wenn einmal plötzlich ein ganzes Satellitennetzwerk ausfällt. Und das ist ausgerechnet am allerersten Tag des Ukraine-Kriegs, des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine passiert. Da hat ein Cyberangriff um 4 Uhr in der Früh stattgefunden, und zwar gegen das Satellitennetzwerk KASAT. Das Ziel war eigentlich vom russischen Geheimdienst, dass man das ukrainische Militär trifft. Aber es führte dazu, als diese Router ausgefahren sind, dass dann fast 6000 Windräder nicht mehr gesteuert werden konnten in Deutschland an diesem 24. Februar 2022. Also das zeigt eigentlich, dass wenn ein einziges Satellitennetzwerk getroffen wird, dass dann nicht nur vielleicht der militärische Teil, dem man schaden möchte, betroffen ist, sondern plötzlich auch ein ziviler Teil. Das ist noch speziell.
Mhm. Ich meine, überhaupt in unserer Gesellschaft, wo wir komplexe Systeme haben, ist immer Verkettung von Dingen, die funktionieren müssen. Und da schauen Leute natürlich, gibt es Möglichkeiten, wenn man das angreifen möchte, gibt es irgendwo, wenn man Strom abstellt zum Beispiel, ganz einfach, oder Cyber eben ist das Beispiel. Und dann ist es die Pflicht natürlich von den Firmen und von den Staaten, das so weit abzusichern.
Auch hier kann man wieder sagen, je mehr Satelliten es gibt, desto größer die Gefahr von Cyberattacken?
Ich glaube nicht, dass das direkt miteinander korreliert, weil die jetzt für Starlink zum Beispiel, die IT-Infrastruktur, die skaliert nicht unbedingt 10.000 Mal, wenn es 10.000 Mal der gleiche Satellit ist. Aber an sich schon, ja, mit eben New Space, mit den massiv mehr Infrastruktur, die wir haben in Space, die muss alle kommunizieren, die braucht die ganze Infrastruktur dazu. Das ist natürlich schon so, ja.
Wie schätzt du das ein?
Ich glaube, je wichtiger Satelliten werden und je mehr sie zur kritischen Infrastruktur hier auf Erden gehören, desto attraktiver werden sie natürlich auch als Ziele für Cyberangreifer. Und das ist eine Entwicklung, die jetzt zunehmend wirklich ernst genommen wird. Du hast eben den Fall vom Beginn des Ukraine-Kriegs erwähnt. Aber eben Ende 2025 haben amerikanische Forscher zum Beispiel eine Studie publiziert. Die haben sich mit einer ganz normalen Satellitenschüssel, die man im Handel erwerben kann, die hat $800 gekostet. Also für eine Cyber-Hacker-Gruppe wäre das durchaus erschwinglich. Haben sie einfach den Himmel in Kalifornien, haben sie das gemacht, gescannt und Satellitensignale empfangen und haben festgestellt, dass die Hälfte der Satellitenverbindung nicht einmal verschlüsselt ist.
Ja.
Und wenn man sich überlegt, was alles schon heute über Satelliten läuft, das betrifft übrigens auch das Militär. Die haben Informationen von der amerikanischen Navy abgehört, aber auch vom mexikanischen Militär. Aber auch unsere ganz private Kommunikation, SMS und so weiter, haben sie abhören können, weil eben diese Satellitenverbindungen nicht einmal verschlüsselt war. Und sie haben das, wie man das ja in diesen Fällen verantwortungsvoll macht, die Satellitenfirmen informiert, gesagt, wir haben eure Kommunikation abhören können, wollt ihr das vielleicht verschlüsseln? Die Satellitenfirmen haben nicht extrem schnell reagiert. Also sie haben die erste Abhörkampagne Ende 2024 gemacht, dann im Februar 2025 haben sie gesagt, wir schauen nochmal, ne, ob da was passiert ist. Da haben sie immer noch sehr viel abhören können. Und dann haben sie, weil sie gesehen haben, dass die Firmen sehr langsam reagiert haben, die Ergebnisse publiziert. Normalerweise tut man das nicht, bevor die Probleme behoben sind. Aber sie haben es gemacht, weil sie eben ein bisschen Druck ausüben wollten auf diese Satellitenfirmen. Und immer noch heute ist es so, dass ja ein relativ großer Teil der Satellitenkommunikation nicht einmal verschlüsselt ist.
Man weiß aber auch, dass gerade China das auch sehr bewusst ausnutzt mit Spionagesatelliten, dass die abhören, was westliche Staaten kommunizieren. Ich glaube, die deutsche Bundeswehr war auch mal betroffen von einem Abhörskandal. Haben wir hier quasi auch einen gleichen geopolitischen Konflikt zwischen USA, China im All wie bei uns auf der Erde?
Also ich denke, immer in diesen Sachen bei Cybersicherheitsthemen kommt es auf die Kosten-Nutzen-Rechnung. Wenn die Hacker sehen, dass sie das mit relativ wenig Aufwand relativ viel hohen Ertrag bekommen, dann machen sie es. Und ich meine, ohne jetzt zu weit zu spekulieren, aber wir sehen zum Beispiel im Moment auch die angespannte Situation in Kuba von der amerikanischen Regierung. Wird gesagt, China und Russland nutzen kubanisches Gebiet, um irgendwelche Geheimdienstaktivitäten zu machen, sei dahingestellt, ob das stimmt oder nicht. Das wissen ja nur die Geheimdienste wahrscheinlich. Aber eben die relative Nähe zu den USA, da kann man sich schon denken, dass das ein guter Standort wäre, um solche Abhörkampagnen durchzuführen. Ja.
Kriegst du das eigentlich mit? Also weil ich bin ja sehr geopolitisch interessiert. Leonid schreibt viel über die Geopolitik. Ist das etwas, was dich, wenn du jetzt mit dem Swiss Geolab unterwegs bist und du brauchst deine unbedingt für die Erdbeobachtung gute Daten, betrifft dich das dann auch in deinem Alltag, die Konkurrenz zwischen Organisationen aus den USA und China und vielleicht auch Russland?
Bis jetzt eigentlich überhaupt nicht, nein.
Dann drehe ich die Frage um. Denkst du, dass die europäischen Organisationen gut genug aufgestellt sind, um für dich in Zukunft zuverlässig Daten zu liefern, damit du wichtige Daten auch kriegst?
Ja, ich glaube speziell die europäischen Organisationen. Also das ist das Copernicus-Programm mit den Sentinel-Satelliten. Ist meiner Ansicht nach das beste Programm, das es gibt für Erdbeobachtung und schon länger. Also schon seit über 10 Jahren mit sehr, sehr langem Horizont. Also der wurde sehr lang geplant, auch finanziell Sicherheiten zur Verfügung gestellt für die Industrie, gut planbar. Ist nicht die neueste Technologie, nicht die allerbesten, aber wir wissen, es kommt und es ist schon vom Design her, also von der Planung her, schon sehr angewandt. Das heißt, es ist auf die Bedürfnisse von uns als Gesellschaft schon angepasst. Es ist nicht unbedingt nur für Forschung gemacht, sondern effektiv direkt brauchbar, hat Services quasi, wo die Daten direkt zu einem Entscheidungsträger kommen. Und das ist fundamental wichtig. Wir können noch einiges mehr davon brauchen und da kommt, glaube ich, NewSpace sehr, sehr stark. Es gibt immer mehr Firmen, private Firmen, Startups auch, die eigene Satelliten bauen, sie launchen, dank auch eben, dass der Zugang zum Space immer billiger wird.
Mhm. Und sind da auch europäische oder schweizerische Unternehmen dabei?
Da sind europäische dabei. Aus der Schweiz kenne ich keine, die selber Satelliten bauen. Aber im Space-Ökosystem quasi ist sehr, sehr viel in der Schweiz schon vorhanden. Mhm. Und das versuchen wir jetzt hier an der ETH mit ETH Space und auch mit dem Swiss GeoLab eigentlich weiterzuführen und zu nutzen, die verschiedenen Komponenten zusammenzufügen. Und wer weiß, vielleicht haben wir mal unser eigenes.
Okay, vielleicht werden wir uns ja mal da oben auch treffen und das nächste Interview dort oben führen oder so. Genau. Ich möchte zum Abschluss einen kurzen Blick in die Zukunft werfen. Ich finde es trotzdem bedenklich, wenn man sagt, dass das, was die Welt dort oben organisiert, als ein 60 Jahre alter Vertrag ist, das 1967, der Outer Space Treaty. Reicht dieser Vertrag für die heutigen Ansprüche, wenn wir so einen zunehmenden Verkehr haben? Also was muss jetzt dringendst gemacht werden auf internationaler Ebene?
Ja, ich glaube, der Vertrag wird in den nächsten Jahren, aber auch jetzt schon, einem sehr großen Stresstest unterzogen werden. Wenn man sich zum Beispiel eben die Pläne für den Ausbau der Satellitenkonstellationen im Erdnahen Orbit anschaut, aber auch die Pläne der NASA und der chinesischen Raumfahrtbehörde auf den Mond zu gehen, eine Mondbasis dort zu etablieren, die Mond zu nutzen, sogar Bergbau dort zu betreiben. Mhm. Da sieht man, dass da viele Risiken entstehen können, wo man entweder auf internationale Gesetze zurückgreifen muss oder eben auf bilaterale Einigung und Kooperation. Im Moment denke ich, weil eben leider die UNO nicht mehr vielleicht
den Rückhalt hat,
den sie früher hatte, wird es sehr wahrscheinlich auf Einigungen zwischen den Großmächten kommen. Mhm. Aber ja, alle haben ein Interesse dran. Wenn man den Weltraum nutzen will, dann denke ich, alle haben ein Interesse dran, dass das eher friedlich verläuft.
Mhm. Aber denkst du, dass es dazu ein, also im Moment habe ich als auch wieder aus Laiensicht den Eindruck, dass es so eine Art First-Come-First-Served-Mentalität herrscht? Oder macht dir das gar keine Sorgen, Felix?
Ich glaube, es wurde schon ein bisschen erwähnt, es gibt doch schon Einschränkungen, zum Beispiel mit dem Datentransport vom Boden zum Satelliten wieder runter und auch die quasi elektromagnetische Bandbreite, die benutzt werden kann. Also ich meine, die Daten, die Signale, die ausgesendet werden von Satelliten, das wird kontrolliert. Mhm. Weil man möchte sicherstellen, dass natürlich nicht diese, es gibt ja nur verschiedene, sind sogenannte Bänder, die zur Verfügung stellen für die Kommunikation und für die Fernerkundung, auch fürs Militär und für Blaulichtorganisationen, dass man sich da nicht in die Quere kommt. Und von dem her, solche grundlegenden Regeln gibt es, da wird gearbeitet dran, schon aktiv. Und ansonsten glaube ich, zum gewissen Rahmen wird es auch selbstregulierend sein. Eben, es ist nicht im Interesse eigentlich quasi da irgendwie, dass...
Das ist nicht beruhigend, wenn es selbstregulierend ist im Moment.
Aber wie gesagt, ich glaube, wir sind am Anfang einer Entwicklung. Und das läuft nicht immer sehr linear ab. Die Technologie ist teilweise ein bisschen schneller. Wir sehen das auch bei KI zum Beispiel. Mhm. Ich denke, das sind ähnliche Überlegungen, werden da gemacht. Da wird es Regulierung brauchen. Wie das genau abläuft, denke ich, ist eine Diskussion, die in der Gesellschaft mit Politik, mit Bevölkerung, mit den Experten geführt werden muss.
Mhm. Und was denkst du, wie kommt das raus? Also es gibt zwei Möglichkeiten, sagen wir mal 2040. Entweder haben wir ein neues Abkommen, ein kosmopolitisches Abkommen, oder wir haben eine orbitale Anarchie. So habe ich das gelesen. Was denkst du, worauf läuft das hinaus da oben?
Ja, ich denke, Anarchie ist generell nicht gut fürs Geschäft. Und das heißt, die Leute, die Geld damit verdienen wollen, sind auch daran interessiert, dass eine gewisse Ordnung herrscht. Und ich meine eben Elon Musk, Jeff Bezos, diese Leute, das sind auch Geschäftsleute, die wollen sich ja nicht das Geschäft verkraulen. Und die wissen ganz genau, wenn da geopolitische Spannungen hochkommen, dann sind sie auch selbst betroffen.
Das war NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. In einer Live-Aufzeichnung an der ETH Zürich zum Thema Dichtestress im All, wer kontrolliert die Satelliten? Meine Gäste waren Leonid Lever-Ariosa, Wissenschaftsredaktor bei der NZZ, und Felix Seidel, Leiter des ETH Swiss Geolab. Mein Name David Vogel, danke fürs Zuhören und danke fürs Hiersein.